In Deutschland soll bei der Entwicklungszusammenarbeit gespart werden. In Brasilien, wo sich aktuell die Entwicklungsminister im Rahmen der G20 treffen. Da wiederum geht es um größere gemeinsame Ambitionen gegen Armut und für Klimaschutz, auch für Zugang zu Trinkwasser. Das passt nicht so ganz zusammen, denn natürlich braucht es dafür auch Geld. Aber Brasilien, das momentan den G20-Vorsitz innehat, hat auch eine Idee, wo man dieses Geld herbekommen könnte, nämlich von den sogenannten Superreichen. Und da ist durchaus einiges zu holen. Der neue globale Vermögensreport hat erst kürzlich wieder gezeigt, dass vor allem die Allerreichsten, also Menschen mit über 100 Millionen Dollar Finanzvermögen, ihren Reichtum zuletzt nochmal besonders stark steigern konnten. Und das gilt auch für Deutschland. Brasilien stellt sich nun also vor, beziehungsweise orientiert sich an einem Konzept des Ökonomen Gabriel Sügmann, dass Milliardäre mit einer globalen Mindeststeuer von 2% zur Kasse gebeten werden könnten. Und die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat schon gesagt, sie unterstützt diese Idee, fragt sich trotzdem, wie realistisch das ist, denn alleine innerhalb der deutschen Regierung will der Koalitionspartner FDP davon gar nichts hören. Ich konnte über diese Idee einer Vermögenssteuer für Milliardäre vor der Sendung genauer sprechen mit dem Ökonomen Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der sich intensiv damit beschäftigt hat, auch was das für Deutschland bedeuten würde. Schönen guten Tag, Herr Bach.
Hallo.
Herr Bach, können Sie noch mal dieses Konzept von Brasilien beziehungsweise ja eigentlich des Ökonomen Sügmann skizzieren? Also was genau soll da in welcher Höhe besteuert werden?
Die Idee ist, mit einer Vermögensteuer von immerhin 2% des Vermögens pro Jahr eine Art Mindestbesteuerung für Superreiche zu erreichen. Die Einkommensteuerzahlungen der Steuerpflichtigen können angerechnet werden, sodass, wenn eben die Superreichen auch Einkommensteuer zahlen, dann ändert sich nicht oder nicht viel. Da die aber häufig gar keine Einkommensteuer mehr zahlen, weil sie alles in ihren Family Offices, Holdingstrukturen und Unternehmen bunkern, dann müssen sie zusätzlich die Vermögensteuer zahlen. Und die Idee ist, dass man damit eben auch für die Superreichen wieder Steuerbelastungen von um die 30% herstellen will, die wir ja in der Breite der Gesellschaft und insbesondere bei den Besserverdienenden haben.
Gerade die Superreichen haben ja ihr Vermögen häufig wahrscheinlich in der ganzen Welt verteilt und investiert, ob jetzt in Luxusvillen, Konten in anderen Ländern oder dergleichen mehr. Wie würde man damit umgehen oder wie würde man sich das unter den Ländern aufteilen, wer dann welche Steuer erhebt und bekommt?
Also vorgeschlagen ist, dass man die weltweit koordiniert einführt, denn die Superreichen leben ja meistens in den reichen Industrieländern oder auch in bestimmten Standorten wie der Schweiz oder in Österreich. Die muss man dann auch natürlich zum Mittun bringen. Das ist aber kein Problem, wenn sich die großen G20-Länder, also insbesondere die EU und die USA darüber einig werden, dann ist es ja kein Problem, auch die kleineren Länder da so unter Druck zu setzen, dass sie bei so einer Besteuerung mitmachen.
Und glauben Sie, so eine globale Mindeststeuer würde Steuerflucht verhindern oder eher noch anheizen? Weil ja absehbar wahrscheinlich eben nicht alle Länder bei sowas mitmachen würden und dann vielleicht der Anreiz, sich in Steueroasen zu verabschieden oder selbst zur Steueroase zu werden, eventuell sogar noch steigen würde?
Ja, die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte mit vergleichbaren Projekten einzelner Länder, also etwa Frankreich unter Hollande vor 10 Jahren oder auch neulich in Norwegen, wo auch die Vermögensteuer nur so ein bisschen erhöht wurde, das führt sofort zu gewissen Reaktionen, die natürlich dann in der Öffentlichkeit breit getreten werden. So viel ist es dann auch nicht, aber das ist schon eben das Problem. Und deswegen sieht dieses Konzept ja vor, dass zumindest die G20-Länder das miteinander abstimmen. Und wenn das dann gelingt, dann sind die auch in der Lage, kleinere Länder, also so die typischen Steueroasen, wo die Schönen und Reichen dann hinziehen können. Also bei uns in Europa etwa die Schweiz oder Österreich oder Monaco oder Singapur oder irgendwelche karibischen Inseln und so weiter. Na, das funktioniert natürlich jetzt, weil das nicht richtig koordiniert ist. Wenn sich die großen Länder aber einig sind, dass man diese Steuerflucht unterbinden soll, dann ist das kein Problem, weil letzten Endes, nicht wahr, das Sozialprodukt der Welt wird eben in den großen Ländern maßgeblich mitproduziert und dort sind die Finanzmärkte und deswegen haben diese Länder auch Mittel und Wege zu vermeiden, dass da größere Steuerflucht entsteht.
Aber halten Sie das für realistisch, dass die ganz zentralen Player, also zum Beispiel auch gerade die USA, da mitmachen? Da braucht man sich ja wahrscheinlich unter Donald Trump zum Beispiel keine Illusionen machen.
Ja klar, das ist natürlich das Problem und solche Prozesse dauern eben sehr lange. Aber völlig ausgeschlossen ist es nicht, denn auch in anderen Bereichen der internationalen Steuerpolitik haben wir in den letzten Jahrzehnten ja schon beträchtliche Fortschritte gemacht. Denken Sie zurück an die 90er Jahre. Da konnte sich ja niemand vorstellen, dass man die Steueroase und das Bankgeheimnis in der Schweiz knacken würde. Das ist dann aber irgendwann mal passiert. Hm. Ja, oder bei der internationalen Unternehmensbesteuerung, da hatten wir ja auch derartige Exzesse, dass da mittlerweile schon ein gewisser Konsens besteht, dass man zumindest die schlimmsten Auswüchse einschränken muss. So weit sind wir natürlich bei der Vermögensbesteuerung noch nicht. Aber es ist eben natürlich schon ein Phänomen, dass die Mittelschichten und auch die Besserverdiener in den Industrieländern gerade in Deutschland sehr hoch belastet werden, während eben die Superreichen auf ihre Riesenvermögen und Riesenvermögenseinkommen häufig nur Steuersätze haben, die eher niedriger sind als das, was dem höheren Erwerbseinkommen an den Staat abführen.
Wenn Sie jetzt diese Riesenvermögen nochmal ansprechen, es gab ja Berechnungen, das könnte weltweit ca. 250 Milliarden Dollar Einnahmen bringen, eine solche Mindestbesteuerung für Superreiche. Sie haben für Deutschland Einnahmen von zwischen 5 und 17 Milliarden Euro berechnet. Das sind ja erstmal gar nicht so große Summen, mit denen man jetzt gar nicht so viel machen kann. Wie kommt das denn, wenn wir da doch über solche Billionenvermögen als Grundlage sprechen? Oder ist das dann gar nicht am Ende so ein wirksames Instrument?
Das sind natürlich nicht viele Leute, die diese riesigen Vermögen haben. Deswegen wachsen da die Bäume nicht in den Himmel. Beziehungsweise man müsste dann eben diese Vermögensgrenze schon deutlich niedriger ansetzen. Also etwa, wenn man bei 100 Millionen schon einsetzt, dann sind es immerhin 17 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ja durchaus schon ein beträchtliches Volumen. Wenn man noch weiter runtergeht, könnte man höhere Einnahmen erzielen. Dann ist aber so ein bisschen das Problem, dass man dann relativ viele Steuerfälle hat. Und außerdem ist man dann schon auch im Mittelstand drin, der dann unter Umständen dann doch letzten Endes mehr Steuern zahlen muss. Das will man eben auch nicht. Also deswegen sind die Möglichkeiten da schon begrenzt. Aber es geht ja auch nicht zuletzt darum, eben einfach mehr Steuergerechtigkeit zu haben, ohne dass da jetzt die wirtschaftliche Entwicklung großartig behindert wird.
Ein Argument unter anderem von FDP-Vertretern, wenn es um eine nationale Vermögenssteuer geht, ist ja immer, das wäre so aufwendig und so teuer, das umzusetzen, wenn man dann jeden Porsche, jedes Gemälde, jede Villa bewerten muss. Wenn wir jetzt bei diesem Vorschlag über Milliardäre oder mehr als 100 Millionen Vermögen sprechen, die wahrscheinlich aber dann Investments in zig Ländern verteilt haben, haben wir schon drüber gesprochen. Wird das dann nicht noch teurer und noch aufwendiger, sowas zu bewerten? Wäre das überhaupt möglich?
Es geht ja nicht um viele Fälle bei den Superreichen, wo man ein beträchtliches Steueraufkommen erzielen kann. Selbst wenn man noch berücksichtigt, dass man auch ein paar mehr ermitteln muss, weil man kennt ja nicht genau die Grenze, ab der dann die Steuer einsetzt, dann schätzen wir so ein Verwaltungs- und Selbstbefolgungskosten von 4-5% des Steueraufkommens, damit müsste das ausgehen. Das ist jetzt klar, das ist nicht einfach, die vielen Vermögen zu ermitteln und auch zu bewerten. Aber das geht ja, das machen die Steuerpflichtigen intern ja auch. Und von daher ist das ein Befolgungsaufwand, der letztlich nicht höher ist als bei der Einkommensteuer oder bei den Unternehmenssteuern.